Hallo, Johannes Bertou hier. Die Skisaison steuert auf ihren letzten Höhepunkt zu. In den Osterferien ist auf den Pisten nochmal richtig viel los. Und zum Skifahren gehört für manche das Einkehren in einer Hütte. Après-Ski ist in Österreich eine Riesenindustrie. Ich war noch nie auf so einer Hütte und habe deshalb fasziniert zugehört, wie unsere Autorin Bärbel Wossack sich ins Getümmel geworfen hat. Sie hat sehr betrunkene Menschen getroffen und Bedienungen, die ertragen müssen. Und sie hat jede Menge sexistische Lieder gehört. Bärbel war schon vor 10 Jahren für das Radio-Feature auf Après-Ski-Hütten unterwegs, aber das Konzept funktioniert heute noch genauso.
Après-Ski. Mein Herz schlägt für den Après-Ski. Wir stehen auf der Piste, sind endlich wieder da. Die Sonne lacht uns an, zu Hause war es triste und wir singen Halleluja. Wir düsen über Hänge und durch den Pulverschnee. Später in der Hütte gibt es viel Gedränge und dazu auch viel Jagertee. Après-Ski, mein Herz schlägt für den Après-Ski. Hier gibt's die Partygarantie.
Après-Ski, mein Herz schlägt für den Après-Ski. Hier gibt's die Partygarantie.
Ich will tanzen und feiern mit Schweden und Bayern. Après-Ski. Mein Herz schlägt für den Après-Ski. Hier gibt's die Partygarantie, denn in Tennen und Hütten, da gibt's viel zu schütten. Wir feiern hier 5 Tage, sind dann 3 Wochen krank. Wir kommen sicher wieder, das ist keine Frage. Wir haben ja Kredit bei der Bank.
Wir kommen sicher wieder, das ist keine Frage. Wir haben ja Kredit bei der Bank. Sagt Anton, hey, wir kommen. Wir stehen auf Nahverkehr. Denn von den Jungs hat jeder 20 Zentimeter und manchmal noch ein klein bisschen mehr.
Après-Ski, mein Herz schlägt für den Après-Ski.
Après-Ski ist sehr wichtig. Also einige, die kommen sogar ohne Ski von unserer Reisegruppe.
Die fahren dann wirklich mit dem Sitzkissen und freuen sich den ganzen Tag aufs Après-Ski.
Was gehört alles zum Après-Ski dazu? Was braucht man da?
Viel Geld, sehr viel Geld, Zigaretten.
Und ab einer gewissen Uhrzeit braucht man auch die Freunde, die sich um einen kümmern, ja, und einen sicher wieder heimbringen.
Ein Haustürschlüssel oder so, oder eine Adresse, dass man weiß, wo man anschließend hin muss. Gute Laune, gute Musik, bequeme Skischuh, den man es lang aushält.
Man tanzen kann.
Klingt fest, wenn man ist es nicht, ja, schlecht und, ja, ist der Abend relativ kurz.
Aber dann ist er halt kurz, ist auch egal. Ja.
Also kein Wasser oder sowas dazwischen, das ist ganz wichtig.
Eine Grundlage braucht man auch. Also so eine Kaspressknödelsuppe, die wir uns jetzt, mhm, müssen wir nachher noch mal was draufsetzen.
Mhm. Aber jetzt die erste Runde, Willi.
Prost.
Prost.
Der Garste ist eine tickende Zeitbombe, verstehst du? Du hast nicht Zeit, also du musst schauen, um 7 Uhr ist Sendepause, weißt du? Wenn du bis 7 Uhr nicht einen angetrunken hast und kein Mehl aufgerissen hast, dann hast du Pech gehabt. Aber wir haben einen Slogan, komm am nächsten Tag um 3 Uhr, hast eine Stunde länger Zeit und dann helfen wir dir vielleicht ein bisschen. Ja, das ist wie im Leben. Alles, was du ewig haben kannst, hat ja keine Wertigkeit. Alles, was ein bisschen begrenzt wird, da kriegst du einen Stellenwert. Das ist eigentlich ganz einfach, das System.
Der Rausch der Berge. Hinter den Kulissen beim Après-Ski. Feature von Bärbel Wossack.
Eng ist es, laut ist es, derb ist es beim Après-Ski. 4 Wintermonate lang feiern und trinken tausende Skifahrer, so viel sie nur schaffen, im engen Zeitfenster zwischen 4 und 7, nach der Piste und vor der Nacht. Ohne einen einzigen Tag Pause, für die jedenfalls, die hinter den Kulissen stehen. Eine Industrie steckt da dahinter, die das Publikum mit Alkohol, Musik und Urigkeit versorgt. Jeder weiß, was ihn erwartet. Die Mitarbeiter auf den Hütten lassen sich auf 120 Tage Hardcore-Arbeit ein. Die Besucher auf das volle Après-Ski-Paket.
Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Das lieben die schon seit Jahren.
Hey, wir wollen die Eisbären sehen.
Oder dann eben die neuen Trends. Eben dieses Jahr ist es Micky Krause zum Beispiel nur noch Schuhe an.
Hey, sie hatte nur noch Schuhe an.
Oder Schatzi schenkt mir ein Foto von letzten Jahr, ist auch noch der Renner. Kann jeder mitsingen, dann zum Schluss raus I'm from Austria. Lieben auch witzigerweise die deutschen Gäste.
Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehre ich hin. Da
oder eine gute Polka von den Schürzenjägern, noch immer, oder eine schöne Polonaise, wo alle mitmachen können. DJ Ötzi ist natürlich für uns immer der Bringer mit seinen neuen Hits. Da spielen wir sicher 3 Lieder am Nachmittag von ihm.
The Making of Après-Ski. Erstens die Musik.
Ich bin so stark und auch so wild. Ich treib es heiß und eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesäß, schreien die Hasen SOS und wollen den Anton aus Tirol.
Oder Andreas Gabalier für die Österreicher.
Und auch eben bin ich runtergestiegen, in der Lederhosen steck ich drin.
Der Volks-Rock'n'Roller. Aber er hat auch sehr gute langsame Lieder, die man dann zum Ende, zum Ausklang machen kann. Also kurz bevor die Gäste heimgehen beim Après-Ski. Ab 19 Uhr wird es bei uns leiser. Und wir machen das ein bisschen psychologisch, auch mit der Musik. Wir gehen ein bisschen vom Power runter. Es wird ein bisschen leiser, ein bisschen ruhiger, ein bisschen Kuschelrock. Was die Männer auch lieben, weil wenn sie sich ein nettes Mädel aufgerissen haben, dass sie ein bisschen Kuschelrock tanzen können. Und dann vielleicht, wenn wir zusperren, mit dem Mädel vielleicht irgendwo hingehen, einen schönen Abend haben.
Hilflos und verlassen stehst du da im Regen.
Der Après-Ski ist ein eigener Planet. Er dreht sich schnell, aber kurz. Noch vor dem Abendessen ist alles vorbei. Was danach folgt für den, der noch kann, ist die Partynacht. Aber die sieht in den Bergen auch nicht viel anders aus als sonst wo auf der Welt. Der Après-Ski ist ein sehr spezielles Phänomen mit eigenen Gesetzen und Riten. Das Sprinttrinken funktioniert offenbar nur in den Bergen richtig und es existiert so nur in Österreich.
Après-Ski hat sehr viel von einem Ritual, von Ritualen, wie wir sie normalerweise mit Fasnacht, Fasching, Karneval, wie immer man das nennen will, verbindet. Von einem Ritual, das die üblichen Ordnungen und Regeln temporär außer Betrieb setzt und damit eben auch vielleicht so etwas wie eine Art Ausnahmezustand des Gesellschaftlichen in einem kontrollierten, temporär geöffneten Raum ermöglicht.
Der Professor.
Aber daneben brauchen Menschen einfach Rituale, die ihnen bestätigen, dass sie das erreicht haben, was sie im Urlaub grundsätzlich suchen. Tourismus hat ja ganz viel damit zu tun und so ist das schon sehr früh in der Tourismustheorie auch erklärt worden, dass im Tourismus eigentlich mit den Instrumenten, mit den Möglichkeiten der Moderne, der bürgerlichen Gesellschaft Gegenbilder zu dieser entworfen werden. Das heißt nun, wenn wir es uns genauer anschauen, es sind natürlich die Regeln nicht außer Kraft gesetzt, sondern sie werden dort nur spielerisch immer wieder neu verhandelt und bestätigt. Aber, und das halte ich doch für ganz wichtig, dieses Spiel mit der Illusion hat eben auch seinen Reiz. Es ist gewissermaßen die Garantie dafür, dass ein Urlaub gelungen ist. Da will man eben heute, und das passt sehr gut, glaube ich, in diese Diagnosen von Erlebnisgesellschaft, da will man heute auch ein möglichst dichtes Erlebnis- und Erfahrungspaket leben können, um bestätigt zu haben, dieses Heraus aus dem Alltag, das ist gelungen. Hier habe ich wirklich etwas ganz anderes geboten bekommen.
Der Après-Ski ist ein großes Theaterstück, bei dem es nur Akteure gibt und keine Zuschauer. Die Mitspieler können in Rollen schlüpfen, die daheim in der Realität gar nicht zur Auswahl stehen. In dicken Skiklamotten mit Skischuhen und Alkohol sind scheinbar alle gleich und das Selbstbewusstsein kann frei fliegen. Aus biederen Männern können für 3-4 Stunden lässige Verführer werden, aus braven Frauen glitzernde Skihaserl. Und die wirklich Wilden, die können sich hier erst recht austoben. Die Regie im Stück führt der Alkohol, die Kulisse sind die Berge und die urige Hütten. Der DJ ist der Dramaturg und der Wirt der Intendant. Er sorgt dafür, dass der Laden läuft und der Alkohol fließt.
The Making of Après-Ski. Zweitens, die Technik.
Ich fange jeden Tag um 5 Uhr in der Früh an, jeden Tag um 5 Uhr in der Früh. Und dann werde ich mal bestellt. Jeden Tag fahren die Bier-LKWs ein, wir haben einen eigenen Tunnel, das Deck sehen. Wir haben Lager, wenn dann das mit Startpreise, da geht's. Wir machen 4.000 oder 5.000 halbe Bier am Tag, verstehst? Wir verkaufen am Tag so, sagen wir mal, so 2.000 Schnaps oder so, verstehst?
Der Wirt?
Wenn man eine Garstelle sieht, dann geht man vorbei und denkt sich, ja, kleine Levi Hitten. Also das ist ein logistischer Aufwand. Das ist nicht mehr so, dass man sagt, okay, jetzt bin ich lustig als Chef, jetzt komme ich vielleicht einmal. Sondern das ist richtig. Aber ist aber keine Schwierigkeit, weil wenn man nur 4 Monate richtig hart arbeiten muss, wir arbeiten im Sommer auch viel, weil wir haben Landwirtschaft und wir haben Ziegen, und wir haben Mufflon und wir haben eigene Bewirtschaftung. Also wir sind jetzt keine faulen Hunde im Sommer, aber der Druck ist schon im Winter. 4 Monate Vollgas. Ja? Aber wir leben auch gut davon. Weißt? Also ich bin einer, was sagt, wenn man das erreicht hat, früher hätte ich mir gedacht, es dauert mir zu lange und jetzt bin ich froh, dass es so lang geht.
Jetzt sind wir die Treppe runtergegangen in den Keller. Hier stehen lauter runde Edelstahltonnen. Sieht eher aus wie so zu groß geratene Sauerstoffflaschen, würde ich mal sagen. Und überall hängen Schläuche dran in allen möglichen Farben. Das sieht ja wild aus. Lila, rot, orange, gelb, schwarz. Was ist das alles?
Chaba. Unsere ganzen Getränke. Ist alles beschriftet. Weiße Wodka, rote Wodka, Marillenschnaps, Williamsbirner Schnaps, Obstler, Tequila, Nussschnaps, Gin, Malibu, Apfelkorn, Schokochili.
Der Geschäftsführer.
Alles Mögliche.
Hier haben wir einmal Wodka in diesem Edelstahlbehälter.
Ja.
So, und da gehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schläuche. Ah, es steht ja dran.
Ja, steht
Schneebar dann. Links, Schneebar rechts, ja. Alm links, Alm rechts. Bottle, was ist das?
Bottlebar. Das ist unsere mittlere Bar. Und das ist
ah, jetzt geht's in den nächsten Raum. Das ist der Bierkeller sozusagen. Genau. Hier steht ein Bierfass nach dem anderen, auch alles in Edelstahl.
Da haben wir unsere ganzen Biersorten mit so einem Umschaltautomat, dass wenn ein Fass leer wird, dass es den nächsten Fass umschaltet und alles automatisch entlüftet, weil wenn wir es nicht entlüften, kommt Luft in die Leitung und dann schäumt.
Also 42 Bierfässer allein. Und was steht hier noch?
Unsere Warmgetränke, Glühwein. Und Jagertee.
So, und hier stehen auch ganz viele Red Bull-Paletten. Du hast gesagt, die gibt es nur in Dosen, die gibt es nicht in irgendwelchen Behältern oder so.
Nein, das gibt es nur in der Dose. Und davon, von der Dose, tun wir unsere Container auffüllen. Immer frisch. Ja, das ist ein ganz kleiner Trick von uns. Wir haben eine Maschine dazu entwickelt, wo man die ganze Palette mit den 24 Dosen reinschieben. Und der hat 24 ganz spitzige Zähne, die runterdrücken und die Zähne machen die Dosen ein Loch rein und alles läuft in eine Trichter rein und so läuft alles in den Container rein. Aber das müssen wir immer ganz frisch machen wegen der Qualität. Das kann man nicht in den vorigen Tag oder Vormittag machen, das macht man immer ganz frisch.
Ja, und das alles befindet sich jetzt unter dieser Hütte und der Après-Ski-Gast ahnt nichts davon.
Gar nichts, gar nichts.
Und wo steht denn euer Fässervorrat? Das müssen ja Massen sein.
Mhm, zeige ich
auch. Noch eine Tür, eine Holztür, ganz romantisch. Ein Rolltor öffnet sich, ein Garagentor ist es. Hinter dem Rolltor verbirgt sich ein Lager, auch ein großer Saal hier. Also ein Gabelstapler steht auch hier, ja. Hier geht es noch weiter hinter in einen nächsten Raum. Alles in den Berg hier reingehauen, oder?
Alles.
Gläser.
Genau, weil das brauchen wir ohne Ende, weil unsere Gäste tun die Gläser auch nicht nur kaputt machen, sondern als Souvenir nehmen die es auch ganz, ganz gern mit nach Hause. Ich kann nur sagen, dass wir brauchen wöchentlich ungefähr 1.000-1.200 Biergläser.
Habt ihr Kondition? Ihr das da seid, freut uns sehr. Auf geht's, Après-Ski live dabei im Gorstall. Mit Showtime in Zeit. Oh, wir haben noch was vergessen. Ein kleines Zicklein wurde geboren im Stall. Schaut mal rein. Nachwuchs ist im Stall Zwillinge wurden geboren. So, jetzt gibt's die Show. Viel Spaß! Nee.
Die Wirtin und DJ.
Wie viel ist denn da drin im Computer?
Über 120.000 Liter.
Wird das vorher programmiert oder bist du da flexibel?
Ich bin flexibel, aber ich kann es auch ein bisschen vorprogrammieren, dass ich mal 15 Minuten für meine Gäste Zeit habe. Dann geht man ein bisschen auf die Stimmung ein oder auf die Musikwünsche und dann dreht man halt schnell wieder um. Aber ich kann binnen 3 Sekunden sofort wieder umdrehen.
Wie beobachtest du das? Also die Anlage steht ja hier drinnen. Woher weißt du, ob es gerade Rock'n'Roll-Tänzer gibt oder sowas?
Ja, ich habe eine Kamera draußen unterm Schirm. Da sehe ich, wie die Gäste die Stimmung ist. Und ich kann auch durch die Tür rausgehen. Dann bin ich direkt mitten im Geschehen, was ich auch öfters mache, um die Gäste zu begrüßen. Und dann gehe ich auf meine Gäste ein.
Was braucht es denn für ein Lied, damit es neu in eure Liste reinkommt?
Wenn wir die Updates kriegen jedes Monat, dann sind die neuesten, also die eigentlich schon heißen CDs, eigentlich schon drauf auf MP3. Das bekommen wir von einer Firma, die eine Auswahl macht, die Österreich, Deutschland, weltweit eigentlich die Singles und Alben raufspielt, wo man sagen kann, das ist für uns gut zugeschnitten, das passt zu uns. Und ich wähle dann daraus aus, das sind so im Monat um die 500 bis 1000 Lieder. Und dann setze ich mich hin, höre das alles an und entscheide dann, kommt das in meine Kategorie rein oder nicht.
Und wie viel setzen sich am Ende durch? Weil irgendwie hat man schon das Gefühl, so der grundsätzliche Kanon, der bleibt schon recht konstant.
Das stimmt, weil die Abrischi-Gäste wechseln sich ja auch nicht so schnell.
Ich höre es mir jetzt privat nicht an, aber beim Abrischi, da gefällt es mir total gut. Ich bin eigentlich meistens am zweiten Tag dann noch heiser, weil ich so viel mitgesungen habe.
Ich höre das normal auch nicht.
Ich höre das nie an. Ich glaube, das ist nur beim Abrischi zu ertragen, ansonsten geht es gar nicht.
Wenn man reinkommt, ist es immer das Gleiche. Dann die ersten 5 Minuten sind immer gewöhnungsbedürftig. Und dann ist es immer, okay, komm, jetzt schnell erst mal eine Runde und dann schnell eine zweite Runde. Und dann ist es eigentlich okay. Und die dritte Runde, die ist dann schon ganz normal. Und die Musik ist dann auf einmal von furchtbar, ist die dann auf einmal eigentlich furchtbar total schön. Gut.
Musik ist dann gut, wenn sie die Leute anspricht, wenn die Leute wirklich anfangen, ihre Beine zu bewegen und so richtig aus dem Quark kommen. Ab einem gewissen Punkt muss man ja wenigstens die Texte noch so ein bisschen mitbrüllen können, so rein phonetisch. Je eingängiger das ist, desto besser ist es. Das beste Beispiel ist, glaube ich, Pur. Ich kenne niemanden, der zu Hause eine Pur-CD hat. Aber sobald das gespielt wird, kennt das jeder. Helene Fischer zum Beispiel ist so ein Beispiel. Kennt keine Sau, ne? Scheinbar verkauft die doch ganz, ganz viele CDs und jeder hat die im Schrank. Das beste Beispiel ist mein Kollege hier vorne. Die hört eigentlich nur so Hardcore-Mucke, aber so richtig übel. Aber hat Helene Fischer im Schrank. Und wenn er so dann beim Abrischi hört, dann geht der richtig steil. So, Tanzmodus an und dann geht die Luzi ab. Und so muss das sein. Ja.
Manchmal war es zu viel Clubmusik diese Woche. Wir mögen richtige Abrischi-Musik. Was heute läuft, heute ist es okay. Die Sachen, die auch auf Malle laufen. Der Pur-Party-Mix. Ein Zusammenschnitt von verschiedenen Pur-Liedern.
Kein Techno, kein Haus, keine Radiomusik, sondern richtig Stimmungsmusik. Lotusblume, Trau von Amsterdam, Micky Krause, Skifahren. Ist super. Doch, mal wirklich Spaß. Gorstall geht gut ab.
Ladies and Gentlemen. The Gorstall proudly presents the best après-ski show in the Alps.
Meine Damen und Herren, der Gorstall präsentiert voller Stolz die beste après-ski show der Alpen. Toni, Gorstall, 1, 2, 3, zicke-zacke, Ziegenstall. Jetzt sind wir hier gelandet, kein Weg war uns zu weit, in der linken Hand ein kühles Bier und rechts ein heißes Weib. Ja, so ist das wahre Leben hier, beim Toni wird gelacht, ja, im Gorstall wird immer durchgemacht. Ja, beim Toni ist was los und unser Durst ist immer groß, ja, wir sind immer geil, kennen keine Langeweile. Ja, da oben auf den Bergen sind wir dem Himmel nah, immer Skifahren und dann Ajausenbar. Ich bin der Toni, ja, im Gorstall, da bin ich der Horn, da sind die Weiber heiß und das Bier, das ist so kalt, ja, im Gorstall wird das Bier nicht alt. Der Toni macht Melissa im Gorstall gern den Hengst, Melissa legt sich nieder viel schneller, als du denkst. Die Melissa, die ist spitze, sie ist a fesche Gors, let's have fun, ja, jetzt geben wir nochmal Gas. Dreimal täglich sollst du Vögeln frisches Wasser geben, doch wir sind keine Vögel, wir wollen einen heben. Wir alle sind nicht heilig und werden's wohl nicht sein, drum ziehen wir uns mit den Hasen einen rein.
Dreimal täglich sollst du Vögeln frisches Wasser geben, doch wir sind keine Vögel, wir wollen einen heben. Wir alle sind nicht heilig und werden's wohl nicht sein, drum ziehen wir uns mit den Hasen einen rein.
Wenn ich halt mein Lied höre, das habe ich ja 1 Million Mal schon gehört, dann denke ich mir oft, Alter, ich bin der Toni.
Aber das musst du lieben. Also ich freue mich jeden Tag. Also wenn der Osten, heute ist ein bisschen weniger los. Ab nächste Woche stehen 1.200 Leute und die singen da mit. Ich bin der Toni. Und du gehst durch und Leute geben dir die Hand und sagen, Christi Toni, ja, was gibt's was Lässiges?
Der Professor.
Die Anfänge von Apres-Ski liegen vermutlich in den 20er Jahren, als es erstmals zum Ausbau einer ausgeprägteren Wintersportkultur kommt. Man muss sich vorstellen, dass damals Skilaufen doch ein sehr anstrengender Sport war. Aufstiegshilfen haben vollständig gefehlt. Man hat mehr oder weniger eine Abfahrt absolviert nach einem mehr oder weniger langen Aufstieg mit Fällen. Und das hat natürlich bedeutet, dass die Leute sich nach dem Skilaufen entspannen mussten. Und da war natürlich dann schnell auch Musik zur Stelle, die für die entsprechende Unterhaltung gesorgt hat. Die andere wichtige Linie, die hier hereinspielt, ist der etwas mondänere Tourismus, wie wir ihn in den Alpen vor allem mit den Schweizer Destinationen, dann aber in den 20er, 30er Jahren auch schon bald mit den Skigebieten am Arlberg oder in Tirol verbinden, wo durch die Bedeutung der englischen Sportskultur der 5 O'Clock Tea auch im alpinen Einzug hält und wo man eigentlich ein sehr distinguiertes, urban geprägtes Unterhaltungsformat pflegt. Wenn man ein bisschen hineinschaut in die Geschichte des Apres-Ski, dann stößt man immer wieder auf Bands, auf Kapellen, auf ausgebildete Musiker, die zum 5 O'Clock Tea in den Hotelhallen und auch teilweise auf den Terrassen aufgespielt haben. Also durchaus ein sehr gepflegtes Unterhaltungsformat, das sich bis in die Nachkriegsjahrzehnte herein auch noch in dieser Form parallel zur Hüttengaudi, wenn man das so will, hält. Irgendwann in den Nachkriegsjahrzehnten findet die allmähliche Annäherung dieser beiden Linien statt. Und das ist eigentlich das, was heute Apres-Ski dominiert und ausmacht. Damit ist so etwas wie eine spezifische alpine Prägung einer sehr populär orientierten Unterhaltungskultur entstanden.
The Making of Apres-Ski. Drittens, 120 Tage Vollgas.
Im Endeffekt sind die Leute gut drauf, die haben das ganze Jahr gespart. Wir haben den besten Gast. Also was will man mehr erreichen? Also wir, muss ich sagen, das ist jetzt nicht arrogant, aber wir haben es erreicht. Also wir haben, muss ich sagen, richtig eine coole Geschichte.
Also der Laden läuft richtig gut?
Nein, muss sagen, der läuft richtig gut. Aber wir haben 17 Jahre darauf hingearbeitet. Weißt? Die ersten 3 Jahre wollte ich ihn schon verkaufen, weil nichts gelaufen ist, weil wir keinen Schnee gehabt haben. Wenn man erfolgsorientiert ist, so wie wenn man gleich nach 3 Jahren Millionär sein will, es hat nichts funktioniert. Also ich muss wahrscheinlich noch ein paar Jahre arbeiten.
Immer noch?
Ja, sicher. Aber wir erleben das richtig. Also das ist das Wichtigste. Und das ist auch für die 31 Personals oder Mitarbeiter zu, die müssen das lernen. Weißt? Wir haben gute Leute, die müssen das lernen, dass man nur 4 Monate kommt und sagt, jetzt zocken wir die Leute ab und dann sind weg. Ich muss noch vielleicht 50 Jahre da stehen und muss die Leute betreuen. Weißt? Und wir haben immer 25 Fixe. Die sind mittlerweile schon, gibt es noch die, was schon 10 Jahre da sind. Wir haben immer ein paar, meistens die Mädels switchen ein bisschen, weil die glauben, das ist ein bisschen witzig, der Job. Weil die glauben, das ist nur eine Gaudi und das ist ein richtiger harter Job. Man muss immer lachen hin und her und man muss schon richtig Gas geben. Weißt, wenn die Leute dann richtig betrunken werden und so, da muss man schon richtig ein Vollprofi sein. Schnell reagieren, schnell kassieren, schnell agieren. Okay, und das schafft ja nicht jeder, verstehst du? Ja. Aber wenn sich wer vorstellt, was schon mal auf dem Oktoberfest gearbeitet hat, die haben natürlich bei mir ein bisschen einen Vortritt, weil da weiß ich, wer das Oktoberfest schafft, der weiß ungefähr, um was es geht. Das ist ja immer dieselbe Geschichte. Ja? Also wir machen das 120 Tage, wir geben jeden Tag Vollgas. Das ist Hacker-Programm, weißt? Von 10 Uhr morgens bis 2 in der Früh Vollgas, Party und Abrisch und alles. Aber wenn dann die 4 Monate vorbei sind, sind wir alle froh. Weil irgendwann muss es einen Kack geben, weil sonst wären wahrscheinlich auch schon in der Klapsmühle. Das hilft ja nichts, weißt?
Wenn du eingeladen wirst auf ein Schnapsal, warum sollst du nicht ein, zwei mittrinken? Bist du witziger und lustiger drauf. Man muss halt immer wissen, bis zu was für einer Grenze, dass man das halt ausschöpfen kann. Gell? Man soll halt nicht betrunkener sein als die Leute vor der Bar. Das ist einmal ganz logisch. Das ist uns halt auch wichtig. Natürlich feiern wir auch gern. Das ist halt, glaube ich, so eine Berufskrankheit, glaube ich mal. Man muss halt die 4 Monate sehen und die 4 Monate muss man halt Vollgas geben und dann ist eh wieder Zwischensaison.
Es ist ja ein Kino, das Ganze. Also ich sehe das so. Es ist lustig, die Menschen zu beobachten, wenn sie bei der Tür reinkommen, stocknüchtern. Ja? Und wie sie dann so von Stunde zu Stunde sich verändern. Ja? Was Alkohol aus Menschen macht. Mir macht das Spaß, das zu beobachten.
The Making of Après-Ski. Viertens, der Alkohol.
Hey!
Choco Chili.
Wie viel?
11, 2 habe ich geschenkt gekriegt. Wir sind zu 9, dann 2 extra.
Choco Chili auf so einem Holzbrett mit Schenkel dran.
Ja, mit Drehscheibe. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Das ist ein lustiges Après-Ski-Spiel. Ich zeige es gleich mal. Also hier ist eine Drehscheibe. Und da muss man drehen. Nummer 10, das ist meiner. Das darfst du mal drehen. Wenn du jetzt auch 10 hast, hast du Pech gehabt. Also, zum Wohl.
Zur Mitte.
Zur Titte.
So machen wir nicht. Zack, zack, zack. Trink doch mal zu.
Wie kommen wir zusammen? Sternenförmig. Und gehen wir auseinander? Sternenförmig. Und warum?
Weil wir so sexy sind.
Geh doch zum Doktor. Herr Doktor. Herr Doktor, ich habe ein Problem. Ich habe einen Lümmel, ist überlang. Und meine Frau sagt, ich habe eine dunkle Stimme, ich will das ändern.
Dann sagt das 14. Jahr mal die Hosen aus.
Ja, hallo. Ich möchte meine Mama grüßen. Ich muss schiffen, brunzen, sofort. Kommt das ins Fernsehen?
Zusammen und keiner ist allein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein.
Hallo, ich habe eine Stirnlampe auf dem Kopf, ja? Die leuchtet uns jetzt direkt, also du sagst, es sind 300 Meter, ich sag, es sind 200 Meter, volle Granate runter zu Bauschirm. Also, schnall dich an, dranbleiben.
Beim Après-Ski geht es explizit zu, genau wie am Ballermann. Galantes Flirten bei Salonmusik ist nebelhafte Vergangenheit aus den ersten Tagen des Bergtourismus. Es ist kein Zufall, dass im Gorststall in Hinterglemm zwei lebensgroße Puppen mit Ziegenköpfen über der Tür thronen und die weibliche Ziege namens Antonia gelegentlich ihren Mantel aufreißt und deutlich mehr zeigt, als eine Ziege es jemals könnte. Die Texte der Après-Ski-Hits sind voller Anspielungen. Und so manche Hand wandert an so manchem Po oder, jegliche Sexismusdebatte ignorierend, sonst wohin. Was ganz anderes erleben als zu Hause, das ist jedenfalls sicher gebucht beim Après-Ski. Die dunklen, zeit- und wettergegerbten Holzbalken einer urigen Hütte, das ist die Vorderseite, deren alpenländische Illusion aufrechterhalten wird durch jede Menge Deko und noch mehr Alkohol. Derbe Witze, derbe Trinksprüche und ein Balzverhalten, das zu Hause keiner wagen würde, inklusive.
Wir sind immer zu zweit unterwegs, schon seit 8 Jahren fahren wir nach Saalbach-Hinterglemm.
Après-Ski im Gorststall ist perfekt.
Ja, das Männerüberschuss.
Stimmt, das ist meistens ein Männerüberschuss. Teilweise ist es ein bisschen anstrengend. Teilweise, ja gut, wir können uns gut wehren.
Die weiblichen Skifahrer.
Ja, was der Vorteil ist, als Frau brauchst du relativ wenig Geld, weil es natürlich einladen, was ja gut ist für uns. Wir nutzen das nicht schamlos aus, aber es passiert halt einfach.
Jetzt wie im Gorstel zum Beispiel ist es so, dass man keine 5 Minuten alleine dort steht. Also keine 5 Minuten und du wirst angequatscht.
Und lassen sich die Männer dann wieder abwimmeln oder geht da auch mal was? Wie ist das? Wenn einmal ein Netter dabei ist, einmal ein ganz Hübscher.
Ja, mein Mann unterhält sich, natürlich, aber so leicht geht...
auch einen zusammen.
Aber so leicht geht bei uns nichts.
Wie wird man den lästigen Verehrer wieder los? Was macht man da?
einfach gehen. Ich muss auf die Toilette oder ich gehe jetzt nach Hause. Man lässt sich nicht lange einlullen.
So leicht geht's nicht.
Es ist ein Wochenende zum Skifahren und zum Party machen, aber das andere machen wir dann lieber zu Hause.
Ich gehe gerne Skifahren und wenn es passt, dann mache ich Après-Ski.
Hast du schon mal einen Aufriss gemacht beim Après-Ski?
Die Frage allein schon, gell.
Also, ja, jetzt ehrlich, sag einmal.
Ja, da gibt es genügend Aufrisse, aber die Sache ist immer das, oder? Desto länger, dass du unterwegs bist, desto weniger geht der Aufriss.
Also je mehr Alkohol, desto weniger Aufriss.
Genau, das ist die Sache, ja.
Aber du schaust schon so, als wäre es jetzt zu spät für einen Aufriss, oder?
Ich brauche keinen Aufriss, weil wenn du eine Freundin hast, nachher ist es komplett egal. Und was kommt.
Und dann?
Ich bin seit 9 Uhr in der Früh unterwegs, also da brauche ich keinen Aufriss mehr. Da bin ich froh, wenn ich heimkomme.
Weil den hast du jetzt schon gehabt, oder?
Ja, den Aufriss, das bist du.
Das bin ich?
Ja. Ja. Oder nicht? Nein. Hey, Toni, wir haben nicht
jetzt aufrissen. Möchte ich echt mal wissen beim Après-Ski. Geht jetzt da wirklich was oder geht gar nichts?
Ja, es geht einiges. Vollgas.
Der Hüttenwirt.
Ja. Ich sag's immer nur Vollgas und ja, keiner sagt mir, was passiert.
Ist es so. Na,
was passiert denn da?
Du bist zum Skifahren runter und denkst einfach nur, was machen wir heute? Sagst die Freunde und dann sagen sie, ja, trink mal was. Passt, okay. Und dann sind, wo dann einige Hasen da sind, dann gibst du auch Gas. Gell? Und desto mehr Frauen da sind, desto mehr Gas gibst du.
Ja, aber es sind ja immer zu wenig Frauen da.
Das ist ja das Problem. Immer das Beste rausholen, was ja, möglich ist.
Was geht denn jetzt wirklich? Das klingt mir ein bisschen nach Legende alles. Mit
nein,
dem großen
es ist
Aufriss.
Keine Legende.
Geht da was oder geht
was? Der Toni ist eine Legende, aber nicht ich. Ja, nein, Aufriss, ja. Gut, was da ist, ist da. Mehr kannst du nicht anräumen. Mehr oder weniger.
Ja, und kann man was abräumen oder,
ja,
oder nicht?
Es geht so viel.
Ehrlich?
Ja, wirklich. Wenn du wirklich willst, wenn der Wille da ist, dann geht einiges. Ja.
Was geht denn dann?
Ja.
Kriegst du dann Besuch zu Hause oder wie machst du das?
Er soll nicht so anständig reden, weil knackselt werde, was auf den Tisch kriegen, verstehst
du? Um das geht's.
Ja, um das geht's. Ja. Er hat jetzt ein bisschen Angst mit dem Mikrofon, weil sie sich nicht traut. Er ist ein Hüttenwirt und wenn einer überbleibt an der Bar, dann wird er sich mal kurz verrankeln müssen, oder?
Ja.
Ja, sicher.
Dann wird sie verrankelt und dann kommen sie den nächsten Tag immer wieder, weil sie es nicht abgehört, weißt du?
Logisch. So gründet man Stammgäste.
Ja.
In einem genau anderen Sinn. Ja. Deswegen habe ich 80% Stammgäste.
Ich glaube kein Wort. Ich glaube, das ist alles nur Legende.
Nein, sei das richtig so. Du gehst fort, gibst Gas und du kannst es nicht erzwingen, oder? Aber wenn der Spaß richtig passt und du triffst die rechte Runde und die Damen passen und dann geht schon mal richtig was.
Du redest zu so einem heißen Brei, du musst halt einmal sagen, wenn du einen vollen Tag von Après-Ski kennenlernst, dann schnellst du es halt einmal nieder. Das ist ja scheiße jetzt.
Wie oft habe ich schon gesagt?
Ja, wann ist die beste Saison?
Beste Saison? Es ist unterschiedlich. Ich sage mal, die familiäre Saison ist es Weihnachten bis Heiligen der Könige und im Februar ab davon profitiert die Frauen auch ziemlich, sage ich mal. Nicht nur von uns, sondern von allen anderen.
Schon sehr früh wird im Diskurs, wenn man das so nennen will, über Après-Ski diese Sexualisierung des Rituals thematisiert. Das ist schon in der Skiliteratur der 20er und 30er Jahre ein Thema. Après-Ski, das ist der Ort, wo der braungebrannte Skilehrer zum Après-Ski-Lehrer wird, eine Wendung, die man sehr bald schon findet. Und Après-Ski, das ist der Ort, wo das Skihaserl seinen Auftritt hat. Jene legendäre Figur der weiblichen Skiläuferin, die seit den 20er und 30er Jahren die Fantasien der männlichen Skiläufer beschäftigt. Ein ganz spezifischer Typ Frau, der da entwickelt wird, in dem Ideale des 20. Jahrhunderts neu gemischt werden, ein neues Körperbewusstsein, durchaus so etwas wie ein burschikoses Selbstbewusstsein auch, aber dennoch auch so etwas wie eine sportliche Eleganz. Das Ganze hat natürlich viel mehr mit Sehnsüchten und mit Versprechungen zu tun, als vermutlich mit der alltäglichen Wirklichkeit. Aber es spielt bis heute eine ganz, ganz wichtige Rolle und es wird ständig auch mit neuen Symbolen begleitet. Da das ist ein sexualisierter Raum. Ähnlich wie der Ballermann, das mediterrane Pendant, von dem Après-Ski sich ja auch so viele Kulturmuster geliehen hat, ist diese Sexualisierung des Raums und damit der möglichen Praktiken ja eigentlich unhintergehbar. Das beginnt bei Merchandising-Produkten, so in einem alpinen Porno-Style gehaltener Unterwäsche, die dann als Andenken an die bestimmten Locations mitgenommen werden können. Das zieht sich über Puppen, die als Dekoration im Raum stehen und mit sehr knapp geschnittenen Dirndeln die Blicke auf sich ziehen. Und das wird ständig auch untermauert, natürlich durch die Texte und aber auch durch die Atmosphäre der Musik. Ich denke nicht, dass diese Tatsache, dass man dabei unpraktische und sehr viel Kleidung trägt, dass die eigentlich diese Sexualisierung hinteranhält, dann ist es ja doch immer wieder verblüffend, wie zumindest symbolisch durch das Öffnen der Anoraks und der Overalls dann doch auch irgendwie auch Hüllen fallen oder zumindest mit der Illusion spielen, es könnten post festum auch noch weitere Hüllen fallen.
Was zu Hause einen Skandal auslösen würde, ist beim Après-Ski kurzzeitig freigegeben. Darüber, wie weit das Spiel am Ende geht, gibt es unterschiedliche Meinungen. Gar nichts geht, alles geht. Und auch wenn am Ende der Aufführung vielleicht gar nichts rauskommt, es hätte ja was gehen können. Und vielleicht geht ja beim nächsten Mal was.
The Making of Après-Ski. Fünftens. Die sexy Dekoration.
Après-Ski-Lyrik 20 cm. Das sind nicht 20 cm. Nie im Leben, kleiner Peter. 20 cm sind in Wirklichkeit viel größer.
Après-Ski kann man nicht spielen. Das kann in der Stadt nicht spielen. Jeder will in der Stadt einen Après-Ski machen. Après-Ski ist eine Lebensphilosophie. Man muss mit den Ski anwedeln, muss die Ski anziehen, muss man vielleicht einmal mit einem Mädel tanzen und so, trinkt noch mal ein paar Schnapse, traut sich ein bisschen mehr zu reden wie sonst. Aber das ist genau das, was wir verkaufen, verstehst?
Das kannst du echt vergessen, da hast du dich vermessen. Ich sag es kurz und bündig, bei Kurzen, da verschwind ich. 20 Zentimeter sind es jetzt nicht und nicht später. Du solltest dazu stehen, er ist leicht zu übersehen.
Après-Ski ist auch wieder eine Lebensphilosophie. Ja? Wenn ich einen schönen Skitag habe, richtig geil Skifahren, über den Berg oder zum Beispiel wie heute, man wedelt so und so und sitzt irgendwo hin, da ist man glücklich, weißt? Und dann trinkt man ein bisschen was, dann traut man sich einfach mit einem Mädel schnell irgendwas reden, verstehst? Dann redet man, dann tanzt man mal. Und das ist genau das, was wir verkaufen wollen, weißt?
Blaue Pille, Sellerie, das braucht so ein Antoni. Kein Tattoo und keinen Schmäh, auch kein Piercing, kein Juche. Bin kein Softie, bin ein Tiger. Girls, so einen Typ wie mich, den gab's noch nie.
Auf der Alm, da gibt's keinen Sinn, weißt?
Also kein Zufall, dass da die drei Stangen draußen stehen, wo man ein bisschen...
Nein, die sind zufällig, da haben wir uns beim Betonieren ein bisschen verdammt. Natürlich, wir haben eine Stange im Lokal, wir haben auch ab und zu um Mitternacht eine Tänzerin und so zur Belustigung der Männerwelt, verstehst? Aber nicht gedeimt, weißt? Immer aus Überraschung. Kurz, bündig, zack, kurzes Trip und dann wieder weg, verstehst? Ja?
Ja, ist so. Das sind nicht 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. 20 Zentimeter sind in Wirklichkeit viel größer. In der Kürze liegt die Würze, doch ich mag es lang und dick. Und bist du zu kurz gekommen, kommst du bei mir nicht zum Flirt.
Ja, früher sind die Leute in der Ecke gesessen und haben eine Gitarre gespielt und jeder war glücklich. Das funktioniert nicht mehr, das gibt's nicht mehr.
Komm her und mach's mit mir, mein Tiroler Stier.
Ich suche meinen Ski, den ich getauscht habe mit meinem Neffen. Ich habe halt einen Ski von zweien. Ich grüße meinen Neffen. dass sie die Ski so gut versteckt hat, dass ich sie nicht mehr finde.
Der kurze Ski gehört mir, ne? Genau, ich brauche noch einen zweiten dazu. Und den habe ich mit meinem Onkel wunderbar getauscht.
Oh ja.
Das ist meiner, jawohl, sehr schön.
Also wir haben die zwei, die wir getauscht die haben, so, ne, so wieder gefunden.
Ja, also wenn du mit uns gehst, ich kann dir eins versprechen.
Ja,
das, ja. Nackte Tatsachen, ich sag nur nackte Tatsachen.
Es kommen oft Personen in der Nacht zu uns, die ihre Ski nicht mehr finden oder die angeben, dass sie gestohlen wurden. Was sehr oft vorkommt, dass Personen, Bekannte oder Freunde als abgängig melden, weil sie auf einmal nicht mehr da sind und dass sie befürchten, dass sie irgendwo zum Liegen kommen oder dass ihnen etwas passiert ist. Und am nächsten Tag klärt sich dann das meistens sehr schnell auf und dann kommt man drauf, dass der Freund oder der Bekannte woanders übernachtet hat. Auch eine Après-Ski-Folge, ja.
Der Polizist?
Es kann auch tatsächlich sein, dass die Ski verwechselt wurden und ihre Ski wurden irrtümlich mitgenommen. Da sind sie natürlich auch nicht mehr hier. Das ist eine Kettenreaktion. Der erste fängt an und der nächste findet seine Ski natürlich nicht mehr. Und dann geht es so weiter, nicht? Und dann glaubt und der nächste glaubt dann, er hat seine Ski gefunden und probiert herum und die schauen so ähnlich aus wie seine. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Zum Beispiel die letzten Jahre bleiben sicher mindestens 100 Paar Ski übrig, die nicht abgeholt werden. Es widerfahren immer wieder so Sachen. Wir begleiten zum Beispiel oft stark alkoholisierte nach Hause in das Hotelzimmer. Die muss man ja fast ins Zimmer tragen, nicht? Da versuchen wir natürlich auch, wenn wir sehen, dass jemand Hilfe benötigt, dass wir da demjenigen da helfen, nicht? Sofern er nicht gleich die Rettung braucht. Das kommt natürlich auch vor, dass er einen Arzt braucht, weil er so betrunken ist.
The Making of Après-Ski. Sechstens, die Zwangslage.
Es ist sicher eine Monostruktur. Über 90% wird bei uns im Tourismus investiert und wird auch aus dem Tourismus vereinnahmt. Wir haben nur eine Haupteinnahmequelle, das ist der Tourismus oder der Fremdenverkehr.
Der Bürgermeister.
Salbach-Hinterklemm hat in seiner Geschichte früher nur Land- und Forstwirtschaft gehabt. Wir haben, da sind wir so stolz drauf, noch 61 aktive Bauern. Wir leben in der Kulturlandschaft und der Kulturlandschaft kann nur der Bauer errichten oder pflegen, wie man es dann bezeichnet. Da sind wir froh. Ein Tourismus ohne Landwirtschaft funktioniert nicht. Das ist für den Sommertourismus wichtig, auch für den Wintertourismus. Aber als Haupteinnahmequelle können wir von der Land- und Forstwirtschaft wie in allen anderen Ländern nicht mehr leben. Der echte Umbruch hat 1945 nach dem Krieg stattgefunden mit der Errichtung des Kohlmeisliftes. Ist also der Tourismus schlagkräftig geworden. Es hat aber auch keine andere Möglichkeit gegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt keine Industrie, jetzt muss man sagen, Gott sei Dank. Handel und Gewerbe halten sich in Grenzen. Es gibt sehr viele Handwerksbetriebe, Tischler, Elektriker, Maler und so weiter. Alles, was also für die heimischen Betriebe, Hotellerie, Gastronomie erforderlich ist. Also die Struktur hat sich so gebildet, wie es der Tourismus gebraucht hat und der Tourismus hat sich deswegen gebildet, weil es keine andere Einnahmequelle gab.
Jetzt sind wir schon wieder in irgendwelchen Katakomben, von denen man nichts ahnt, von der Vorderseite, von dieser Hütte hier.
Raucherecke.
Das ist die Raucherecke, das ist einfach so ein Gang, gekachelt und weiß und mit Rohren an der Decke. Nicht ganz so romantisch wie vorne raus, gell?
Nein, das ist halt Ecke, wo der Personal raufen darf.
Gibt es denn auch Probleme mit den Gästen ab und zu?
Wenig halt, wenig. Also da irgendwie Rauferei, Schlägerei gab es 5-mal in den 11 Jahren, wo ich da war.
Der Barchef.
Hält man das gut aus? Die ganze Saison, Après-Ski?
Schon. Am Anfang macht das super Spaß. Irgendwann mal so Ende Saison, Ende März, dann ist man nie mehr so gut drauf, weil man denkt, boah, langsam, ich will nach Hause und so. Und dann nix hier weg, ja.
Und kannst du es dir dann vorstellen, das in der nächsten Saison wieder zu machen oder nicht?
Schon. Also ich bin schon auf diese Arbeit schon angewiesen, weil durch die Jahre, weißt du, nach gewisser Alter, dann, was kannst du jetzt mal anfangen? Weißt? Also ich kann jetzt nicht mehr ein Tischler werden oder ein Elektriker, ich kann jetzt nur ein Kellner sein. Und mit 45, wenn ich so komme und mich vorstelle, so, ich kann alles, ich bin 45, dann, vielleicht hätten wir ein bisschen Jüngere oder... Obwohl halt, ich habe zwar Erfahrung, aber man muss sich wieder mal beweisen und die ist, also...
Hast du Familie?
Ja, habe ich.
Kinder?
Ja, 3 sogar.
Die siehst du 4 Monate nicht?
Na, wir telefonieren jede Nacht, wir sind oft am Skype, Gott sei Dank die Technik.
Also 4 Monate schuften und was machst du im Sommer?
Ich tue zu Hause auch ein bisschen was, gastronomiemäßig, aber dadurch, dass wir hier viel arbeiten, wenig frei haben, also zumindest ich nehme das meiste Geld nach Hause mit, weißt du. Und bei uns daheim ist schon alles viel billiger, also die Kohle reichen fast für das ganze Jahr.
Das ist ein Deal, oder?
Ist ein Deal, ja. Ich bin nicht wegen Spaß hier, vor allem weil viele junge Leute, also so 20, 21-Jährige, haben irgendwas gehört, paar Saison irgendwo in die Bergen, in die Alpen, schön, Schnee, Après-Ski, Alkohol, Partys. Und die kommen nicht wegen Geld, weißt du, die kommen da, Spaß zu machen. Die geben das meiste Geld aus, was die da verdienen. Da
kommt eine Putzmaschine hier vorbeigerollt. Also du bist einfach Profi.
Ich hoffe, also ich versuche es halt, Profi zu sein.
Jetzt saugt es hinter uns. Vermisst du deine Familie dann 4 Monate lang?
Sicher. Das ist das Schwerste überhaupt an der Arbeit. Also irgendwie Arbeit allein tut man nichts mehr irgendwie so schwer. Also so viele Stunden putzen oder so viel ist wurscht, viel los, wenig los. Manchmal ist wenig los viel schwerer wie viel los. Aber das mit Familie ist das eigentlich das Harteste. Ja, ich habe schon 11 Jahre keine Weihnachten gemacht mit meiner Familie. 11 Silvester, 11 Geburtstage von meinem jüngsten Sohn. Das ist schon hart, ja.
Könntest du dir was anderes vorstellen als hier? Oder ist es schon sehr effektiv sozusagen, 4 Monate und dafür viel Geld?
Wenn dann was anderes, halt so Jahresjob, dann nur zu Hause. Aber durch die ganze Jahre, weißt du, dann manchmal kommt mir vor, ich kenne mehr Leute hier in Hinterglen wie bei mir zu Hause, weißt du, weil das ganze Personal, die ganze Anheimische, so, du triffst sie jeden Tag und ist eher so mit Spaß verbunden, dann ist man immer locker drauf, man redet nie über Probleme oder so, man ist halt gut drauf.
Der Stress, die harten Zeiten für die Mitarbeiter, Enttäuschungen, wenn der Abend vielleicht doch nicht so ein Flirterfolg war wie Jahre zuvor, das alles fließt natürlich kein bisschen ein in das Bild vom Après-Ski und in die Erwartungen der Besucher. Die Winterurlauber wollen und erwarten urige Hütten und deswegen bekommen sie die auch. Wenn die Realität hinter den Kulissen also so anders aussieht als das Bild von der Berghütte inmitten wilder Natur, ist dann alles nur kühl berechnete Kulisse? Im Gorsstall, dem Après-Ski-Tempel in Hinterglemm, leben tatsächlich Ziegen. Hinter Panzerglas direkt im Restaurant ist ihr Stall. Und die Partygäste können sogar bei der Geburt der Jungen zuschauen. Das wirkt surreal. Vorne Ballermann, 5 cm Glas und dahinter Bergnatur. Trotzdem sind die Ziegen echt und leben dort im Stall und auf der Bergwiese. Egal, ob hinter dem für sie verspiegelten Glas der Après-Ski tobt oder nicht.
Die Frage nach der Echtheit der alpenländischen Kultur, die sollte man, glaube ich, besser nicht stellen, denn alpenländische Kultur ist im Grunde ein Hybrid, das durch die europäische Moderne erst geprägt worden ist. Die Suche nach dem Authentischen ist eigentlich eine Illusion und ist Teil dieser touristischen Maschinerie. Ich würde ganz im Gegenteil Après-Ski als Teil dieser echten und eigentlich sehr real gewordenen alpenländischen Kultur bezeichnen, weil sich alpenländische Kultur ja in einem zumindest ein, zwei Jahrhunderte langen Prozess an die Erwartungen der außeralpinen Besucher adaptiert hat. Es gibt ein ganz spezifisches Gemütlichkeitsformat, das sich ja sehr früh schon zu entwickeln beginnt, das zurückreicht bis ins 19. Jahrhundert und das auf bestimmte Konzepte und Bilder des Alpinen zurückgreift und diese nun auch materiell und in der Architektur und in der Ausstattung aufbereitet, um dieses Erleben des Alpinen zu ermöglichen. Ich würde aber dennoch davor warnen, das nur als perfide Konstruktion, als Kulisse abzutun, denn diese Konstruktion ist ja dem Alpinen heute so eingeschrieben, dass eine alpine Gegenwart ohne touristische Benutzeroberfläche gar nicht mehr denkbar ist.
Wir wissen schon,
haben, wo wir hin müssen. Keine Sorge.
Hast du ein schönes Auto?
Wir sagen dir, entspann dich.
Taxifahrt nach Hause. Worüber hat man jetzt beim Après-Ski alles nicht nachdenken müssen? Das hat man jetzt alles vergessen dürfen, mal kurz.
Alles.
Nix, da denkt man nichts,
alles,
oder?
Wir haben alles vergessen.
Logo. Da denkt man, mei, waren wir mal jung und dann denkt man, da war schön und dann denkt man nichts mehr.
Und jetzt ist immer noch schön?
Ja,
passt.
Genau.
Haben alles vergessen,
ja,
während der Zeit.
Na, genau.
Kommt dann so langsam wieder morgen
ja,
früh.
Es ist morgen ein kalter Sprung ins Wasser, ja, das muss ich schon sagen. Aber
es hat sich gelohnt, der
ja,
Sprung.
Ja. Genau. Aber man kann einfach alles mal liegen lassen.
Ja, locker, ganz
lassen.
Klar. Ja.
Ja.
Jederzeit wieder. Bin sofort
genau
dabei.
Ja, es ist, ja, doch.
Man lässt sich einfach
treiben.
Ein bisschen treiben, genau. Man genießt es in vollen Zügen, ohne Bremse. Das ist ja wurscht.
Genau.
Muss ja morgen nicht arbeiten, nichts machen.
Schlimme Frage.
Kann nicht
schlafen. Was ich denken muss, ist, ich lebe eigentlich ganz glücklich, aber da, das ist halt...
Das
da,
war
gar nichts
der Rausch der Berge. Hinter den Kulissen beim Après-Ski. Feature von Bärbel Wossack.
Und wenn das in die Schamgrenzen näher käme,
dann lachen wir uns wahrscheinlich.
Na, da tun wir uns schon gegenseitig schützen, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Es sprachen Alexander Duda, Yaji Mai und die Autorin.
Unterhalb der Schamgrenze schon gar nicht.
So. Jetzt müssen wir schauen, hier ist Hausbuch gleichzeitig.
Mitwirkende. Der Wirt Toni N. Die DJ Melissa N. Der Professor Bernhard Schofen. Professor für empirische Ethnologie an der Universität Tübingen. Der Barchef Pero aus Kroatien. Der Geschäftsführer Csaba aus Ungarn. Der Bürgermeister Peter Mitterer Junior. Der Polizist Harald Moser, stellvertretender Inspektionskommandant. Sowie Silke, Lilly, Katrin, Christian, Marion, Heidi und andere. Après-Ski-Lyrik von DJ Ötzi, Gaststall Toni und Melissa, Möhre, die Kolibris.
Musikfachberatung Markus Otto Köpnick. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion und Regie Ulrike Ebenbeck.
Also, so Shishi. Dann gute Nacht.
Gute Nacht.
So Shishi.
Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2013.
Wenn du heute nicht in der Stimmung bist, lass doch alles so sein, wie es ist. Wir wollen trinken, noch einen trinken, weil man die Sorgen dann vergisst. Und an morgen wird heut nicht gedacht, wir feiern weiter die ganze Nacht. Lasst uns heben, einmal schweben, und dabei wird nur gelacht. Und dann die Hände zum Himmel kommen, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein.
Bärbel Wossack war beim Après-Ski unterwegs. Bärbel hostet auch den Podcast Radioreisen und da empfehle ich Ihnen die neue Folge, in der geht es um Reisen ganz weit weg, ohne schlechtes Gewissen wegen dem Klimawandel. Ich verrate schon mal, Après-Ski kommt nicht vor. Sie finden den Podcast in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radioreisen. Der Link steht auch in den Shownotes. Genau wie der Link zu einer neuen Podcast-Serie, in der es um einen Mordfall im Red Bull-Umfeld geht. Den Trailer hören Sie gleich. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Mama, ich kann nicht mehr, der macht mich kaputt.
Eine Frau und ein Mann haben einen Streit.
Mit der ewigen Eifersucht.
Kurz darauf liegt sie in einer Wiese.
Ja, mich hab sofort gespürt, sie weißt du.
Er steht daneben, in Unterhemd und Unterhose.
Nichts hat er gemacht, gar nichts.
Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull.
Obwohl er Herr Doktor ist, ne?
Dr. Red Bull, ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports.
Es ist im Grunde genommen ein großes Rätsel dahinter.
Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek.